Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Cashflow Conference zusammen mit Philipp Greif heute. Herzlich willkommen, Philipp.
Vielen Dank.
Schön, dass du hier bist bei uns heute. Du hast es ja geschafft, 4 Büroräume nach hinten zu laufen.
Hat mich einige Zeit gebraucht, aber ich habe es gefunden, ja.
Ja. Philipp und ich arbeiten zusammen seit einer Weile und kennen tun wir uns schon viel länger. Ich würde sagen mindestens 10 Jahre, wenn nicht sogar schon länger.
Länger wie es Pure jetzt.
Dann ist es über 10 Jahre. Ja. Auf jeden Fall ist der Philipp auch im Immobilienbereich tätig gewesen, bevor er schon bei uns war und auch im Immobilienbereich weiter tätig ist. Und wir unterhalten uns heute ein bisschen darüber, wie so dein Werdegang war und wo es so in der Zukunft hingeht und was du jetzt aktuell machst und alles Mögliche über Immobilien.
Top, freue ich mich drauf.
Philipp, bevor wir so richtig einsteigen, vielleicht mal ein paar Sätze zu dir. Wo kommst du her? Was hast du so gemacht? Was waren deine Stationen?
Ich versuche es zusammenzufassen. Ich habe schon ziemlich viel gemacht. Geboren in Sindelfingen, von der Hauptschule alle Schulen nachgeholt, immer nebenher gearbeitet. Habe eine Ausbildung als Fachinformatiker gemacht. Ich glaube, ich war der Schlechteste in ganz Baden-Württemberg, aber ich habe meine IT-Affinität geschärft und nebenbei den Tobi kennengelernt. Der Tobi hat damals noch Finanzdienstleistungen gemacht, wenn man das sagen darf. Und hat mich so ein bisschen heiß auf das Thema Investitionen, Finance, BWL und Unternehmertum gebracht. Was mich da...
In der Finanzbranche?
Ja.
Ich bin nicht mehr ganz klar, haben wir da zusammen gearbeitet mal?
Nee. Der Marci hat mich da reingeholt.
Der Marci, gell?
Ja, und so richtig zusammen nicht, aber es ist ewig lang her. Aber das hat mich so ein bisschen inspiriert und mir so gezeigt, worauf ich Bock habe. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, habe da BWL studiert mit der Fokussierung Finanzieren und Bilanzieren. Bilanzieren war jetzt nicht so nice, aber Investitionen und das Ganze hat mir richtig gut gefallen. Nebenbei habe ich in Startups gearbeitet, habe da die Buchhaltung gemacht, war bei einem Immobilienfonds, was so der erste Kontaktpunkt mit...
Lass uns da nachher nochmal drüber sprechen, das ist auch immer spannend für alle.
Vor oder Startups?
Über den Immobilienfonds und über die Startups.
Ja, Immobilienfonds,
da nachher noch mal
ist man auf so einer mega hohen Ebene. Also es war mega spannend, große Zahlen, muss man die ganze Zeit bei Excel eigentlich nur mehr Nullen drücken, mehr ist es eigentlich gar nicht für einen, weil es gehört
einem. Was war genau deine Funktion da?
Ich habe angefangen als Werkstudent und habe erst im Finance ausgeholfen, wurde dann aber schnell von der Fondsmanagerin als Assistent so ein bisschen übernommen. Dann ist die Deputy-Fondsmanagerin gegangen und ich durfte alles Mögliche machen. Auf Bilanzebene, ja.
Blöde Frage von jemandem, der unwissend ist, was ist die Deputy-Fondsmanagerin?
Die weiß ich auch nicht, also die zweite halt, die Ersatz. Vertretung, Ersatzfondsmanagerin.
Stellvertretender Kassenwart.
Ja, korrekt, korrekt. Ah, ja, okay. Die hat also das Backoffice da gemacht und ich habe dann viele Aufgaben von ihr übernommen. Wir haben einen Fonds gehabt für Studentenwohnheime in ganz Europa. Da waren 20 Studentenwohnheime drin.
Was für ein Fondsvolumen war das?
300 Millionen und das haben wir dann eigentlich zu zweit gemanagt. Echt, dann krass. Hast du eine Gesellschaft pro Studentenwohnheim, dann hast du wie eine Bilanz, dann musst du gucken, wenn es Abweichungen gibt, du telefonierst mit der Hausverwaltung, ob da irgendwo was gebrannt hat, wieso irgendwelche Kosten irgendwo explodiert sind und machst Research für den neuen Einkauf, also guckst, wie viele Betten irgendwo oder welche Unis gerade im Trend sind.
Was waren so die Einkaufskriterien da?
Da bin ich nicht ganz komplett drin.
Nee, war das nicht dein Thema?
Nee, ich habe nur den Research für den neuen Fonds gemacht und da ging es eben darum, rauszufinden, okay, wo sind gerade die angesagten Universitäten, wo sind viele Exchange-Studenten heißen die, glaube ich, also Expats
oder? Ja, Expats, Exchange-Studenten. Weiß nicht, Erasmus hatte ich im Kopf, weil wir immer in Pure Erasmus-Partys hatten.
Ja, aber auch gerade Asiaten, die gehen dann zu den besten Universitäten in Europa und sagen, wie viel Anteil ist da von denen und die gehen meistens auch in Studentenwohnheime. Und so findest du dann die guten Orte raus. Edinburgh, verschiedene Orte, ganz viele Sachen.
Was waren so 3 Städte, die kannst du dich noch an 2, 3 erinnern, die gut waren? Also Edinburgh hast du gesagt?
Nee. Tut mir leid, Meiching war auch gut, ja. Gerade wegen der Straßenuniversität dort.
Straßenuniversität.
Genau, Studium abgeschlossen, Gehälter in Berlin sind nicht so gut, deswegen bin ich wieder nach Stuttgart gekommen, war dann erstmal IT-Consultant bei einem großen OEM oder Stern auf dem Kühlergrill-Hersteller und war da 2 Jahre in der agilen Softwareentwicklung unterwegs und das war okay. hab viel gelernt, hab ein bisschen Selbstbewusstsein gewonnen, weil man da halt Meetings mit 20, 30 Leuten hat, die musste ich dann irgendwann moderieren, dann lernt man das und dann, aber da ging es mir nicht genug ab und irgendwie hat mich das Ganze dann doch wieder Richtung Finance und das Ganze gezogen. Dann wollte ich einen Job wechseln in zu Liga Nova ins Controlling. Das hat nicht geklappt, weil das die zum Teil von Events leben. Da war Corona
Shutdown. Das heißt quasi direkt vor Corona.
Eine Woche vor Beginn meiner Tätigkeit dort wurde ich dann gefired.
Hatten wir nicht darüber, da hatten wir uns auch getroffen damals. Ich kann mich erinnern, das hast du mir erzählt, ja.
Ja. Und da, ja, dann habe ich die Zeit genutzt, dann war ja erstmal Corona-Shutdown, da habe ich ein kleines Modelabel gegründet und habe auf dem Weg, jetzt überspringe ich ein paar Sachen, einen guten Freund wieder getroffen, der war in einer jungen Immobilienfirma, die brauchten jemanden im Business Development, der da Prozesse macht. Da bin ich dann erstmal gelandet als Trainee ein Jahr, dann wurde ich befördert als Projektleiter ein Jahr, habe da Prozesse gemacht, habe alles gesehen. Also du musst dir das vorstellen, ich kam da an und musste eine Ist-Analyse machen.
Das und heißt, Ist-Analyse vom Unternehmen?
Korrekt. Also von Netzwerkaufbau und Pflege habe ich mir einen Prozess ausgedacht, welche Dokumente, wie bespielt man Makler, wie bespielt man Banker, von Angebotseingang zu Due Diligence. Den ganzen internen Prozess über Asset Management, Construction, wie
ziemlich umfassend.
Ich habe alles, also jedes Dokument gesehen, jeden Prozessschritt aufgeschrieben, alles gemacht. Und irgendwann sitze ich dann da und denke, so kompliziert ist das jetzt auch nicht. Also Softwareentwicklung so kleinteilig in einem Code was finden, ist viel schlimmer. Mhm. Vielleicht in einem Leistungsverzeichnis oder so, also so ähnlich, aber viel schlimmer, wie jetzt Immobilien zu entwickeln. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt selber.
Und
hab dann einen Partner beim Tischtennisspielen kennengelernt, der...
Tischtennisspielen? Wie kann ich mir das vorstellen? Du bist im Tischtennisverein?
Nee, gar nicht. Am Erwin-Schöttl-Platz draußen an der Kirche haben wir Tischtennis gespielt.
Da bei mir zu Hause am, wie heißt das, beim Pinguin-Eis, da ist auch eine Tischtennisplatte, da ist auch eine harte Community.
Ja, die spielen da immer.
Und ich höre das auch bei mir so, das ist 500 Meter weg und wenn einer verliert, höre ich das.
Ja, die schreien, werden richtig, emotional, die nehmen das richtig ernst. Auf jeden Fall, der hat eine Eventagentur und wollte in Immobilien investieren. Ich habe das Know-how, er hat Geld und kennt sich mit Gesellschaftsstrukturen aus und so haben wir uns zusammengetan. Genau, dann habe ich irgendwann noch einen Dritten kennengelernt, der hat ein Objekt und eine Operative und dann ging das los. Letztes Jahr war das.
Und was für Objekte habt ihr euch da ausgesucht? Seid ihr da eher auf Mehrfamilienhäuser, auf Wohnungen oder was habt ihr euch für euch auserkoren?
Wenn dann richtig, gell? Also wir direkt Mehrfamilienhaus mit 7 Einheiten und eine kleine Wohnung noch extra dazu.
Woher kommt es, wenn dann richtig? Was war der Gedanke dahinter?
Ja, ich folge Immogame und der sagt halt solche Sachen und da habe ich viel gelernt, glaube ich.
Noch nie gehört. Ja, auf jeden Fall finde ich das gut, aber hätte ja sein können, du hast irgendwelche Erfahrungen davor gemacht, warum du gesagt hast, hey, ich mache jetzt nicht eine Einzimmerwohnung, sondern ich mache, was hast du gesagt, 7 Familienhaus?
Der Deal war ganz gut. Okay. Der Deal, ich habe also nach meinem besten Wissensstand damals, ist jetzt so 1,5 Jahre her, als ich den geprüft habe, alles geprüft und wir hatten einen guten Einkaufswert. Ich habe dann die ganze Szenarioanalyse gemacht, wie das alles passieren, also wie das ausgehen kann. Wir haben uns ein Jahr Zeit gegeben, das Ende ist jetzt in 2 Wochen oder 3, verkauft ist es zwar noch nicht, aber
was heißt das Ende?
Der variable Zinskick dann ein, aber wir haben einen positiven Cashflow, auch wenn alles vermietet ist.
Habt ihr mal euch Gedanken darüber gemacht, das zwischenzeitlich festzuziehen, weil jetzt die jüngste Schlagzeilen sind, dass das ein oder andere Immobilienunternehmen aufgrund von fehlender Konsolidierung und weiterem Wachstum enorme Probleme kriegt?
Interessante Frage. Das aktuelle Problem ist, dass der Herr, der die Operative besitzt, gerade keinen Job hat.
Ach so, du meinst diese, die Finanzierung
vielleicht nicht so einfach ist.
Und die Bank weiß das schon, oder?
Ich denke schon, ja. Aber anscheinend haben wir einen variablen verzinsten Darlehensvertrag, der läuft halt jetzt erstmal weiter. Dann, ja. Wir hatten ein Jahr Festzins und dann kickt die rein.
Willst du sagen, wie viel die Zinsen werden, oder weißt du es noch nicht?
Weil, ich weiß es noch nicht.
Weil ich habe bei uns Zinsen von 5 bis so 8.
Das ist nicht so gut.
Also ist so das die Range.
Also bis 5,5, 5, 7, 6 verkraften wir noch.
Das ist üblich eigentlich.
Verkraften wir noch und haben dann noch ein bisschen Puffer, aber dann wird's böse.
Ja, das ist ein Thema, was aktuell viele trifft. Ich glaube aber, selbst wenn ihr zu dritt seid und da was festziehen müsst, geht's trotzdem. Weil die Banken freuen sich, wenn du sagst, hey, ich mach das jetzt fest für 2, 3 Jahre vielleicht auch nur. Haben wir erst heute Morgen gerade ein Telefonat gehabt dahingehend, wegen einem Objekt. Das ist auch so. Da hätten wir eigentlich 7.000 Rate gehabt und jetzt haben wir so auf uns ungefähr auf 6 geeinigt. Und da macht es einen minimalen Überschuss noch. Aber wir sind halt planungssicher dann. Wir wissen jetzt, die nächsten 3 Jahre sind 6.000 und der Zins vielleicht, also wir hoffen es nicht, wir wissen nicht, was passiert, aber wir hoffen es nicht, dass der Zins wesentlich weiter steigt. Wir gehen eher davon aus, dass er so 25, 26 sich ein bisschen auf 2,5, 3 vielleicht bewegt. Aber wenn nicht und er geht halt auf 8,5 oder 15, was in der Vergangenheit passiert ist.
Sind viele gekillt.
Ja, dann sind die richtig gekillt. Dann werden die Immobilien richtig günstig. Ich meine, sie sind jetzt schon günstiger, aber sie werden richtig günstig.
Schwierig. Ja. Schwierig, müsste ich nochmal prüfen.
Nochmal drüber nachdenken. Nochmal
mit der Bank sprechen. Genau, ansonsten bin ich aber recht zufrieden. Wir sind im Vertrieb, wir haben im August den Notartermin letztes Jahr gehabt. Mhm. Wenn man sich erinnert, hatten wir im September die erste Zinsanhebung, die unangekündigt kam. Also besser ging's nicht, aber ich habe ja alle Kalkulationen gemacht und wir sind im Worst-Case-Szenario, wenn alles klappt jetzt.
Das ist auch immer wichtig, sich genug Luft lassen, damit man nicht zu arg schwitzen muss.
Absolut, ich habe bei allem, selbst bei den Umbaukosten irgendwie 10-15% überall draufgeschlagen und genau die haben wir auch gebraucht immer.
Ja. Ja, aber 10-15% ist relativ wenig eigentlich, wenn ihr so wenig mehr gebraucht habt. Also wir haben viele Baustellen, wo wir auch mal 30-50% mehr gebraucht haben.
Wenn ich ganz ehrlich bin, sind wir 10.000 über dem Negativ-Budget, moderaten Budget.
Trotzdem, zielgenau trotzdem für die Größenordnung, würde ich sagen.
Fürs erste Mal sehr gut. Jetzt schauen wir mal, dass wir mit dem blauen Auge oder ein bisschen
Überschuss haben. Und das Objekt ist gedacht, weiter zu verkaufen.
Korrekt,
komplett. Habt ihr davor, das am Stück zu verkaufen?
Oder aktuell sind wir global in der Vermarktung. Wir können es noch aufteilen, wäre jetzt keine Action.
Vermietet ist es voll?
Ist gerade in der Vermietung. Die ersten drei Wohnungen sind vermietet, drei sind noch zu besetzen. Eine Einheit ist eine Dönerbude. Die ist top vermietet. Die macht, glaube ich, 10% Brutto-Mietrendite oder so.
Ja. Da ist die Finanzierung ein bisschen eigenkapitallastiger. Mhm. Aber wollt ihr die auch einzeln verkaufen?
Jetzt erstmal global versuchen und dann.
Ja, stimmt, hast du gesagt. Und der Dönerbudenmann, hat der Box zu kaufen?
Haben wir versucht, aber der kriegt keine Finanzierung.
Schade, weil du meinst, der hat zu viel Bargeld, oder?
Ja, wahrscheinlich hat der Bargeld, aber Kontogeld nicht so.
Ja, verständlich. Okay, und nach deiner Station bei der Immobilienfirma?
Genau. Ah, interessant, ja. Da waren wir.
Abgestiegen, mussten kurz über das Projekt reden, weil darum geht es ja nachher, ist Business-Projekte und die genau. ganzen.
So habe ich meine Erfahrung Cashflows. Gesammelt und mein Selbstvertrauen und das ganze Wissen der Immobilienbranche aufgesaugt. Und irgendwann war ich dann im Business Development Projektleiter, hatte ein Team von 5-6 Leuten und durfte dann irgendwie in der Firma meinem Vertrieb aushelfen. 2-3 Monate lang, aber so richtig Vertrieb, wie man es von der Basis auf Cold Calls, also ich habe am Tag manchmal 30, 40, 50 Cold Calls gemacht.
Das ist auch anstrengend.
Bei Monteursvermietung, egal, Anwälte, Zahnärzte, alles. Also ich habe es von der Pike auf gelernt, sagen. Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, ich möchte das Ganze bei euch im Umfeld machen. Und so kam das, glaube ich, alles so ins Rollen. Dann war ich 4-5 Mal hier, würde ich sagen. Und jetzt sitze ich sogar schon hier.
Ja. Eine Cashflow-Conference, in der Cashflow-Conference, mittendrin,
richtig nice.
Wo es nur um Curry geht. Ich meine, so ein Mehrfamilienhaus macht jetzt nicht direkt Curry in unserer klassischen Definition als passives, positives Einkommen, weil es ja schon aktives ist, aber das, was man damit verdient, könnte ja Curry werden.
So ist auch das Ziel, also alles, ich würde den Großteil der Gewinne wird direkt in Bestand und in Curry investiert, auf jeden Fall.
Das heißt, nur einmal so Interesse halber, deine Investitionsstruktur, hast du da privat investiert oder mit einer Firma oder wie ist das bei dir aufgebaut?
Da hatte ich meinen Tischtennispartner ja für, der hat mich da beraten. Also das ist super easy. Man muss, also alle denken immer Holding oder GmbH oder UG ist voll kompliziert, wenn man einen Notar hat. Das hat, glaube ich, 10 Tage gedauert. Also Anruf, Termin, ich habe eine Holding UG gegründet, habe deren Darlehen privat, also ich habe deren Darlehen gegeben und ein Darlehen dann weiter an die Operative. Perfekt. Das ist
eine
Buchhaltung mit 4 Belegen im ersten Jahr.
Ja.
IHK-Rechnung für den teuren Prospekt, den man da kriegt. Aber sonst war da nicht viel.
Boah, hey, über unsere Firmengruppe, die ganzen IHK-Belege. Ich meine, wir kriegen ja 30 Firmen oder so.
Mhm.
Wir zahlen auch fett IHK. Also wir zahlen mindestens 2-3 Leute, die da im Office sitzen, glaube ich.
Nicht dein Ernst?
Ja, allein von den Beiträgen, die wir zahlen. Das geht ja auch nach Umsatz ab einer gewissen Größenordnung. Ja. Und dann knattert es nochmal mehr. Schon.
Im ersten Jahr habe ich ja noch keine Umsätze gehabt, nichts. Und dann kommt irgendwie eine 440-Euro-Rechnung für so einen Prospekt, den ich einmal, zweimal mehr bekomme.
Ja, cool. Und hast durchgelesen.
Nee.
IHK sollte freiwillig sein, meiner Meinung nach. Ja. Aber da gibt es verschiedene Meinungen dazu. Ja, und jetzt hast du quasi von der Pike auf gelernt, ganz früh mal angefangen, über die Finanzdienstleistungsschiene zu sehen, wie so Finanzprodukte funktionieren. Und das ist natürlich sehr wertvoll, weil dann weiß man, was es gibt und was vielleicht auch nicht so optimal ist und dann kommt eine Immobilie um die Ecke mit Eigenkapitalrenditen, die halt sehr interessant sind oder Mieten oder Renditen allgemein und ist ja schon nochmal eine ganz andere Assetklasse.
Da wird dir schwindelig. Also ich habe das alles genau geprüft. Sagen wir 2010, 11 haben wir uns kennengelernt. Da ging es so ein bisschen in die Investitionen-Finance-Branche. Dann habe ich angefangen zu studieren, man will irgendwie an Geld kommen. Dann habe ich Daytrading ausprobiert. Dann habe ich mich auch wissenschaftlich da reingelesen. Kompletter Quatsch. Empfehle ich keinem. Es gibt so ein paar, 2-3%, die damit irgendwie längerfristig Gewinne machen. Im Long-Term oder Mid-Term gewinnt immer der Markt. Egal.
Ich habe es probiert, ich war auch nicht, war eher die 98%.
Ja, ich auch auf jeden Fall. Ein paar tausend da, ein paar tausend wieder weg. Es war mehr wie Glücksspiel. Wenn einem das Spaß macht, okay, ja. Aber es nicht.
Bei mir war auch so, heute hat es CFD gegeben, morgen ja, genau. Gibt Book of Ra.
Ja, genau. Genau so war das. Dann Einzelaktien, okay, schön und gut. Dann habe ich irgendwie meine Bachelorarbeit sogar. Ich habe einen statistischen Vergleich von aktiven Fonds gegenüber ETFs gemacht.
Oh, spannend.
Das interessant wusste ich gar nicht. War Investitionszeitraum von 2007 bis 2017, also kurz vor dem Crash investieren und dann gucken, halt wieder alles ausbaden. Ja. Und dann denkt man ja eigentlich logisch, der Mensch wäre aktiver vor, der kann ja auch in Cash gehen während der Krise und danach also den Markt outperformen. Ich habe auf DAX-Ebene, auf Eurostox-Ebene und auf MSCI World-Ebene 5 Kennzahlen ausgerechnet über 10 Jahre auf Monatsbasis und kam in, sagen wir zusammengefasst jetzt, in 95% der Fälle waren die ETFs besser wie die aktiven Fonds. Und ich war nicht mehr, das war, die aktiven Fonds waren aus besten Listen, aus so...
Die besten, die es halt so
vermeintlich gibt. Ja, aus 500 Best, also übertriebene Bestenlisten, aber dann war ganz klar ETFs und no stress.
Das heißt, du machst für dich privat auch ETF?
Auf jeden Fall.
Ja.
Empfehle ich jedem MSCI World, nicht von dieser breiten Produktpalette irgendwie verunsichern lassen, einfach einen breit diversifizierten All World MSCI World. Ich darf keine Empfehlung geben wahrscheinlich.
Wollte ich gerade sagen. Keine Anlageberatung.
Aber ja, ETFs.
Aber so hast du es für dich gemacht.
Low Stress Ding.
Also andere so können drüber nachdenken, ob sie es für sich auch so machen wollen.
Ja, genau. Korrekt.
Verstehe ich, ja. Also ich muss auch sagen, das ist ein schlechtes Thema, aber es hat auch mit Curry zu tun. Inzwischen, ich definiere mein Depot nicht mehr über den Depotwert, sondern über die Dividendeneinnahmen. Das ist mir wichtiger. Und wenn ich sehe, dass die Dividendeneinnahmen jährlich steigen, ist mir der Wert relativ egal. Das macht es auch viel ruhiger, weil dann sind die Schwankungen nicht so. Und ich muss auch sagen, wenn ich anschaue, was meine ETFs machen versus meine kranken Einzelinvestments, die ich da rausballer. Ich habe ein einziges, das ist richtig gut gelaufen, das war BYD, also der größte chinesische E-Auto-Hersteller. Das ist richtig eskaliert. Das habe ich bei einem Bekannten gesehen, dass er das in seinen Fonds reingekauft hat. Und dachte ich, der ist schlau. Das kaufe ich jetzt.
Das
für 80 Euro.
Guten Research gemacht.
Für 80 Euro. Jetzt habe ich das versechsfacht.
Geil.
Schade, dass es nicht 80.000 waren.
Ja, schade.
Aber sonst habe ich schon auch viele Einzelaktien, die abgelost sind. Und meine ETFs sind halt nicht geisteskrank, aber die sind ein Plus. Ich habe noch so was anderes. Ich habe noch so 3 Dividenden-ETFs. Die schütten immer quartalsweise aus und die schütten aber immer versetzt aus. Also einer im Januar, einer im Februar, einer im März und das so durchs Jahr durch. Und so kommt jeden Monat ein bisschen Curry rein.
Das macht durchaus
Sinn. Das ist der Curry-Sparplan. Falls es euch interessiert, schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann würde ich den mal öffentlich zur Verfügung stellen. Gegen eine kleine Fee von 500.000 Euro oder so.
50-stellig war.
50-stellig. Okay, jetzt sind wir kurz weggedriftet. Darüber hast du Bachelorarbeit geschrieben.
Genau, das war sehr theoretisch eigentlich der Grundgedanke, weil es gibt ja eine Effizienztheorie für den Markt und eine Behavioral Finance etc. pp. Ich glaube auch Einzelaktien ist schwierig. Das ist auch, wenn man nebenher so, du müsstest ja jede Bilanz lesen, du müsstest die Strategie der Firma lesen, du musst das Management bewerten können, du musst eigentlich jede Information, sobald sie am Markt ist, absorbieren, um einzuschätzen zu können, ob du kaufst oder verkaufst. Deswegen, also ich glaube, ich kann das nicht und investiere lieber in ETFs oder in Immobilien. Das kam dann noch später dazu. Ja. Das war eigentlich die Frage. Man kann 10.000 Euro haben, davon kann man Aktien kaufen oder ETFs. Dann macht man, sagen wir, im Durchschnitt 7% als Beispiel über 10 Jahre. Das ist super interessant, aber man kann auch 10.000 Euro nehmen, 90 von der Bank holen und 100.000 Euro für sich arbeiten lassen.
Das finde ich, verstehen viele nicht. Ich investiere 10.000 Euro in ETF, ist nichts Schlechtes, aber mit einem ETF werde ich nicht reich, aber dann vermehre ich mein Vermögen. Vermögen baue ich mit Arbeitskraft auf, aber ich nehme die 10.000 Euro und dann kriege ich auf diese 10.000 Euro Rendite.
Mhm.
Bei einer Immobilie, wie du es beschreibst, nehme ich diese 10.000 Euro, mache daraus 90.000 und kriege auf diese 90.000 Rendite.
Ja.
Deswegen, ein ETF ist Rendite gleich Eigenkapitalrendite.
Ja.
Bei einer Immobilie ist Rendite, also so und Eigenkapitalrendite so.
Ja,
ich habe noch keine perfekte Möglichkeit gefunden, das den Leuten zu erklären.
Zu beschreiben.
Ja, zu beschreiben, weil irgendwie dieser Faktor, dass du nur 10 Äpfel bringst, aber 100 futtern darfst, das klappt noch nicht so ganz bei denen.
Nee, und aber da gab es doch, Der Turm von Babylon oder irgend so ein Buch.
Du meinst Der reichste Mann von Babylon?
Ja, genau. Und der sagt doch irgendwie, du musst mit deinem Geld irgendwie einen Baum pflanzen, dann wächst er, dann kannst du dich darunter entspannen und dann wachsen andere Bäume von den Früchten und im Endeffekt kannst du mit deiner Arbeitskraft Geld erwirtschaften und einen kleinen Baum pflanzen und bei der Immobilie gibt dir sogar die Bank nochmal mehr dazu, um einen größeren Baum und dann wächst der und ich glaube, das ist auch noch nicht ganz durchgereift, dieses Beispiel, aber...
Doch, aber es ist so. Das passt auch zu dem...
Die Bank gibt dir immer Geld dazu und dann arbeitet fremdes Geld für dich. Was Besseres kann dir gar nicht passieren.
Weißt du, wann der beste Zeitpunkt ist, um einen Baum zu pflanzen?
Gestern.
Ja. Das ist mit der Immobilie genau das Gleiche. Wann brauchst du die Immobilie? Wenn du sie jetzt brauchst, musst du dich vor 15 Jahren drum gekümmert haben.
Ja.
Ja, das ist schon spannend. Ist auch gleich das nächste Thema, wenn ich jetzt Immobilieninvestments mache und irgendwie heute anfange, kann ich nicht davon ausgehen, dass ich nächstes Jahr reich bin. Außer die Zinsen fallen auf 2%, dann dürfte sich die Immobilienpreise massiv erhöhen und dann hat man schnell einen hohen Ertrag. Das ist übrigens auch das, was, wenn wir jetzt wieder zurückspringen, kurz zur EK-Rendite. Ich bringe 10.000 mit für ein 100.000-Objekt und das 100.000-Objekt steigt um 10% im Wert, verdoppelt sich mein EK.
Ja, eben.
Weil ich habe aus 10, ich habe 100.000, dann ist das Ding 110.000 wert.
Ja.
Ich habe aber nur 10 mitgebracht, das heißt, ich habe 10 mehr da und das macht gleich 100%.
Ja, oder wenn du das mit dem vorherigen Beispiel mit 10.000 Euro in ETFs mit 7% oder 100.000 Euro mit 2%, du machst hier 2.000 Euro im Jahr und da 700 Euro mit. Also das egal wie du es vergleichst, Mietrendite oder Wertzuwachs, Immobilie gewinnt.
Ja, das ist total
egal spannend. In welchem Fall.
Ja, ja.
Und zu dem anderen Thema zurück, das dauert länger oder es ist ein Long-Term-Game? Ja, ich finde, es gibt eh keine Shortcuts. Also du kannst mit Bitcoin irgendwann mal zu bereich geworden sein. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du es dann wieder verlierst, weil ich glaube irgendwie, du musst diesen harten, steinigen Weg, egal wo gehen, egal ob du ein Unternehmen aufbaust, egal wo, weil danach kannst du es handeln. Du wirst stärker, du löst die Probleme, die auf dich reinprasseln.
Das Gleiche habe ich zu meinem Unternehmenscoach auch gesagt vorgestern und hat er gemeint, Tobi, vielleicht hast du da ein self-limiting belief.
Echt?
Ja, weil ich der Meinung bin, auch wie du, alles muss hart sein, damit es ehrlich verdient ist und so. Und vielleicht kann es auch easy sein, weil der ein oder andere hat seine Bitcoins ja nicht verkauft und dann auf einmal Spaß gehabt.
Ja, okay.
Aber ich sehe schon auch wie du. Also alles, was, also da gibt es ja dieses Sprichwort, alles, was schnell kommt, geht schnell.
Mhm.
Und wenn ich das mir lange aufgebaut habe und langwierig, dann gehe ich damit auch sehr viel vorsichtiger um und habe, glaube ich, auch einen besseren Umgang damit. Und auch nur, wenn ich es selber aufgebaut habe, kann ich es auch weiter aufbauen.
Ja, genau.
Weil wenn ich nicht gelernt habe, das Geld zu verdienen, dann kann ich es auch nicht managen im Regelfall.
That's the point. Und no pain, no gain, gell?
Ja, no also, pain, no gain.
Ja.
Muss immer was würdest du den Leuten empfehlen, wenn sie jetzt sagen wollen, sie wollen ihre erste Wohnung kaufen? Wie würdest du da rangehen? Weil du hast jetzt ein bisschen einen Cheat gemacht, weil du warst in Immobilienfirmen, was dazu geführt hat, weil ich kannte dich ja vor deiner ersten Immobilienbude und jetzt nach der zweiten Immobilienbude inklusive uns. Und dein Wissenslevel ist durch die Decke. Und das hat ja jetzt nicht jeder, auch nicht jeder den Zugang und auch nicht jeder unbedingt die Zeit privat, sich so richtig drum zu kümmern.
Sich bei mir melden, ich helfe. Ich würde euch gerne befähigen, das selber einzuschätzen, wie man also Immobilien bewertet, was für einen richtig ist und diesen richtigen Blickwinkel darauf zu bekommen. Weil was ich jetzt langsam, das ist nicht die Frage, aber ich möchte es trotzdem kurz sagen, was ich langsam so mitbekomme, also ich bin aktuell im Vertrieb, ich habe viel mit Kunden zu tun, viele Kunden sind auch schon im Thema drin, aber diese ganzen Finfluencer, die überschütten mit Informationen und Halbwissen, weil sie auch nicht alles in so einem Video oder in so einem alles erklärt wird und dann sind die Leute häufig Sekunden überfordert und rechnen sich kaputt eigentlich. Wie würde ich da vorgehen am besten? Ich würde mir wirklich einen Partner suchen, der mir zur Seite steht, der mir offen und transparent alles erklärt. Ich würde mich nicht kaputt rechnen, ich würde mich auf die Hauptkennzahlen fokussieren und Lage, wirtschaftsstarke Region, nicht auf die Pampa.
Ja.
Also nicht A-Lage, B, C um eine Stadt rum, im Speckgürtel drumrum, da wohnen ohne Ende Leute, die in die Stadt pendeln.
Die
da,
meisten.
Da musst du hin.
Ja.
Da kriegst du alles vermietet, da suchen die nicht die Parkett, Altbau, riesen teure Bude.
Ich habe Parkett, Altbau und es nervt richtig heftig. Es ist kalt, es ist warm, es ist laut, es ist zieht.
Ja.
Sieht schön aus, ja, ganz toll. Kannst du 3 Instagram-Bilder machen und wieder gehen.
Ja,
würde ich jedem empfehlen. Aber manche lieben das. Ich finde es gar nicht so. Was sagst du zu dem Phänomen, das hast du jetzt sicherlich auch schon häufiger erlebt, hey, ich brauche den perfekten Deal und ich rechne hoch und runter und ich komme irgendwie nicht in die Pötte.
Da kommen wir zu dem Thema vorher. Man muss irgendwie an den Markt kommen. Also in dem Moment, wo du investiert bist, arbeitet dein Geld für dich. Ja. Und wenn du ein Jahr rumsuchst, um EK-frei und positiver Cashflow, dann hast du so viel Geld verloren, das bringen dir die 50 Euro, die du am Ende irgendwie machst, auch nichts.
Ja, perfekt.
Also ich würde immer...
So sehe ich das auch.
Und die Leute kommen immer hier mit EK-frei und positivem Cashflow. Ich habe selber was im Ruhrpott oder in Chemnitz, da haben wir gut positiven Cashflow, aber ich sag euch, ich habe es beobachtet und habe mich jetzt länger mit auseinandergesetzt, da wird werttechnisch in 10 Jahren nicht viel passieren. Dann habe ich jetzt vielleicht mal ein bisschen Überschuss im Monat, aber wenn ich mir eine Immobilie hier in Stuttgart oder im Umland anschaue, dann habe ich irgendwie, ich glaube, historisch waren es 9%, sagen wir haben 2% Wertzuwachs, im schlimmsten Fall über die nächsten 10 Jahre. Da geht richtig was. Und also da muss man eben monatlich ein bisschen was drauf investieren, aber dafür steht man in 10 Jahren ganz anders da.
Kann ich dir bestätigen. Ich habe Wohnungen von Stuttgart Mitte über Sindelfingen-Böblingen, Ostfildern bis in noch ein bisschen ländlichere Lagen. Und wenn ich vergleiche, also klar, ich habe die alt gekauft, bei mir sind alle positiv. Ich habe gar keine einzige, die nicht positiv ist, aber war sie auch nicht unbedingt am ersten Moment. Aber wenn ich jetzt vergleiche, was passiert, die eine hat sich halt so mehr oder weniger gehalten und eine andere hat sich halt den Wert verdreifacht. Und diese Wertentwicklung hole ich nicht mehr auf. Und das ist schon eine Gefahr mit diesen Lagen und diesen Cashflows. Viele hören online, hey, ich brauche positiven Cashflow. Ja klar, brauchst du positiven Cashflow, aber du brauchst auch erstmal ein Investment. Und das, was du beschreibst, wenn die Tilgung mal läuft, baue ich Vermögen auf. Bei 100.000, 2% sind es gerade mal 2.000 Euro im Jahr. Da kommen wir wieder zu deinem Beispiel, fang groß an. Wenn du ein Mehrfamilienhaus für eine Mio kaufst, hast du 20.000 Vermögensaufbau, passiv, die du nicht wirklich siehst und nicht bezahlst, ja, aber die entstehen halt und die meisten können sich 2.000 oder 20.000 im Jahr netto nochmal sparen, eher schwierig leisten.
Absolut, absolut. Und ich würde auch, viel hilft viel, hat mal eine alte Dame zu mir gemacht, weil ich ihr erzählt habe, was ich alles so nebenher mache, dann sagt sie, ja, viel hilft viel, das ist doch gut. Und das sehe ich bei Immobilien lieber das Rad ein bisschen größer, also auch wenn es irgendwie abschreckt, aber ein Mehrfamilienhaus ist diversifizierter. Wir verkaufen zum Beispiel auch 4x1-Zimmer-Pakete und dann denken, also, oder Leute
denken also drüber nach. Also 4 Wohnungen, also 4x1-Zimmer-Wohnungen.
Genau, in einem Paket und dann gibt es eine andere Wohnung, der kostet eine schon genauso viel und dann fühlen sich die Leute immer zu der einen irgendwie hingezogen, weil sie denken, das wäre weniger Arbeit oder irgendwie, aber das Erste, was du im Finance- oder Investitionsstudium lernst, ist nicht alle Eier in einen Korb legen und bei 4x1-Zimmer-Wohnung hast du genau den Fall und das ist eigentlich das beste Paket, also finde ich von uns das beste Produkt, weil du kannst ein Mieter fällt mal aus, aber dann zahlen ja 3
weiter. Hast du noch 75%, ja.
Genau, und es ist stressfreier und dir passiert nichts. Und
ja, finde ich auch. Situation Zinsen, Zinserhöhungen, Immobilienpreise fallen. Was sagst du zu den Leuten?
Ja, die Zinsen tun weh, ich weiß, sind aber steuerabzugsfähig. Und zum anderen hat sich der Markt ein bisschen... wurde gesünder. Ich weiß nicht, die Preise waren echt am Anschlag letztes Jahr. Sie kommen langsam entgegen. Sie kommen, ich glaube nicht, dass sie weiter fallen werden, weil wir haben keinen Neubau. Wir haben Zuzug, gerade um die Städte, um den Speckgürtel. Die Leute, die zuziehen, die ziehen nicht in die A-Lagen, die ziehen nur in den Speckgürtel um die Stadt. Ja, es geht weiter, Leute. Inflation spielt damit.
Ja, sehe ich auch glaub, so wie du. Ich
glaube, es gibt keinen anderen Weg. Und Inflation ist nicht nur auf Birnen oder Äpfel, sondern auch auf Immobilien, Baukosten.
Durchaus.
Alles. Also
das zieht sich weiter. Ziemlich tief durch, die Wertschöpfungskette, so eine Immobilie. Ja. Eine Frage noch. Würdest du eher eine Wohnung zum Vermieten kaufen oder eher zum selber einziehen?
Vermieten. Was für eine Frage. Ich folge dir doch schon seit Jahren auf Instagram.
Sorry. Was für eine Frage. Frechheit.
Mir ist das richtig eingepläut, auch von dir jetzt über die Jahre schon. Ich kann die Zinsen nicht absetzen bei einer eigengenutzten Immobilie. Das ist ja der blaue Grund dafür. Ja. Aber selbst mein Dad will immer, dass ich was Eigenheim und irgendwas kaufe oder so. Aber ich wehre mich vehement dagegen, habe jetzt auch in Stuttgart eine ganz gute Mietwohnung geschossen. Ich bin flexibel, ich habe, was ich brauche.
Aber dein Preis, deine Wohnung jetzt ist auch solide.
Darf man gar nicht sagen.
Das ist verboten. Ja. Aber erklär einmal kurz, wie du dran gekommen bist. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, der nicht dran glaubt, dass es Offline-Medien gibt.
Das empfehle ich gerade in den letzten Wochen jedem und kann es jedem ans Herz legen. Zeitungsannoncen. Egal, wo ihr seid, sucht euch eine große Zeitung raus, macht eine Zeitungsannonce. Hey, ich bin Projektleiter, Daimler-Mitarbeiter, suche 1-Z-Zimmer, Nichtraucher, keine Haustüre etc. mit Telefonnummer und ihr werdet angerufen. Ihr dreht den Spieß im Endeffekt um, weil eben die Großteil der Immobilien von Rentnern im Eigentum von Rentnern ist und die Immo-Scout nicht benutzen und häufig auch keine Schulden mehr haben, verlangen die nicht so viel Miete. Ich kann es jedem ans Herz legen, zu versuchen, über eine Zeitungsannonce eine Mietwohnung zu finden.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Philipp. Vielen Dank für deine ganzen Infos. Heute haben wir darüber gesprochen, wie man im Idealfall in den Immobilienmarkt einsteigen kann. Vielleicht auch in einer wackeligen Phase, wo es gerade auch viele Chancen gibt, weil es wieder viele Objekte gibt. Ja, die Finanzierung tut ein bisschen weh, ein bisschen mehr Eigenkapital, aber dafür funktioniert es dann auch langfristig ganz gut. Was man nicht vergessen darf, wenn man früh investiert, dann geht die Annuität auch schneller runter und es wird kapitalfrei und Grundschulden und dann kann man nachbeleihen und sich ins Unendliche bewegen, je nachdem, wie weit man es treiben möchte. Aber die erste Wohnung ist schon mal der erste Schritt. Philipp, vielen Dank dir für die ganze Zeit.
Vielen Dank dir, Tobi. Hat Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.